Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 532 des Computer Club 2 Audiocast. Ich begrüße alle Damen, alle Herren, alle, die zuhören, vor allen Dingen alle Spender. Und damit möchte ich auch ganz kurz mein Versprechen von letzter Woche verschieben. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich bin erst gestern Abend zurückgekommen und es hat sich so viel getan in der Zwischenzeit. Ich komme mit dem Aufarbeiten gar nicht zurecht. Ich habe sage und schreibe 1400 und ich glaube 42 E-Mails. Der Mist ist schon aussortiert. Also im Moment ist wahnsinnig viel los und ich weiß nicht, wann ich das erledigen kann. Die Reihenfolge wird sein, dass ich als erstes die Anmeldungen im Forum bearbeite und die Leute freischalte, die sich da eventuell schon vor 5 Wochen angemeldet haben, wenn denn alle Daten stimmen. Aber es sind ja immer wieder so Schlauberger dabei, die schreiben, ich sehe das nicht ein, ich will dir die Daten nicht schicken oder sonst was. Gut, wer mir nicht vertraut, warum soll ich ihm dann vertrauen? Unser Forum ist ruhig, sachlich. Es gibt keinen Streit, es gibt keinen Ärger und das soll auch so bleiben. Deswegen vertraut mir oder lasst es. Es ist überhaupt kein Problem. Ich habe bisher noch niemals von irgendjemandem irgendwelche Daten weitergegeben aus dem Forum und werde es auch nicht tun. Aber ich will jeden irgendwo hintreten können, wenn er sich verkehrt falsch benimmt und das auch nicht einsieht und auch nicht auf Warnungen reagiert. So, und das bleibt auch so. Unser Forum bleibt sauber. Und diejenigen, die es nicht verstehen, die sollen sich mal ringsrum ein Bild machen. Immer mehr Foren, immer mehr Kommentarbereiche lassen nichts mehr unkommentiert, nichts mehr ungefiltert zu. Bei uns ist das anders. Jeder anständige Beitrag, auch wenn es mal wild wird, wird freigeschaltet. Ich habe noch nicht ein einziges Mal irgendeinen Beitrag zensiert. Kommt nicht in Frage. Entweder ist so gestaltet, so geartet, dass er rausfliegt, oder er bleibt drin. Meinung ist Meinung. Und das muss nicht meine sein. Gut, so viel dazu. Dann natürlich muss ich einiges andere machen. Ich hatte ja gesagt, und das meinte ich mit Versprechen verschieben, dass ich jetzt mal den Schlussstrich ziehen will und mal wirklich die letzten Zahlen der Spendenaktion bekannt geben will. Ich habe es noch nicht geschafft, das alles zu laden und auszuwerten. Der Tag ist einfach zu kurz dafür und ich möchte natürlich heute Abend wieder pünktlich, dass dieser Audiocast online geht. Also habt noch ein bisschen Geduld. Ich werde im Laufe der Woche die Auswertung machen, werde sie dann auch verkünden, werde sie dann auch auf die Homepage stellen. Nur ich kann schon sagen, die 20.000 sind deutlich überschritten, also da ist eine Ecke mehr. Ich kann auf der anderen Seite aber auch sagen, dass auch die Kosten deutlich höher sind als gedacht und geplant. Naja, Kosten kann man eigentlich nicht planen, die kommen. Aber alles im grünen Bereich, alles super gut und ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf die Spender. Einige Spender haben geschrieben, warum ist denn eigentlich dieser Audiocast und diese Fernsehsendung kostenlos? Spenden heißt ja nicht kostenlos. Wir spenden gern, das haben eigentlich alle geschrieben. Aber warum dürfen denn die, die nicht spenden, auch gucken, auch die Sachen herunterladen? Habe ich erstmal gedacht, was ein Quatsch. Ja, auf der anderen Seite, man kann solche Meinungen nicht einfach abtun. Und umso mehr ich darüber nachdenke, ja, umso mehr möchte ich darüber nachdenken, weil ist es nicht sinnvoll, dass man nur denjenigen, die etwas gespendet haben, die etwas spenden, diese Leistung zur Verfügung stellt, denn sie haben ja daran aktiv mitgewirkt. Und im Schluss heißt das ja dann, dass man möglicherweise so eine Art Abo machen könnte und sollte. Aber wie gesagt, das sind Ideen, die von außen an mich herangetragen wurden, über die ich nachdenke Und da möchte ich auch noch weitere Meinungen dazu sammeln. Also jeder, der irgendwas gespendet hat, der kann natürlich nicht ausgeschlossen werden. Das ist ausgeschlossen. Aber diejenigen, die gern die Sendungen hören und sehen, die müssen ja nicht ausgeschlossen werden, aber es ist die Frage, ob die weiter kostenlos diese Leistung in Anspruch nehmen können, während andere dafür bezahlen. Soweit meine wirren Gedanken dazu. Das wird auch noch einige Zeit dauern, bis die unwirr sind, denn jetzt muss ich unbedingt mit dem Studio weitermachen. Es hat mich ja erschlagen, als ich mir das angesehen habe und mal überlegt habe, was ich jetzt in den nächsten 3 Wochen alles machen muss, damit die erste Sendung auch wirklich pünktlich online gehen kann. Ja, das ist jetzt der Stand der Dinge, nachdem ich einige Wochen nicht vor Ort war. Ich sitze also wieder in meinem kleinen, feinen Studio, habe nicht mehr die kleine Funkstrecke bei mir und spreche das nicht mehr direkt in den Rechner, über Mikrofon natürlich, und habe nicht mehr das schnelle Internet von unterwegs, was ich über das Mobilfunknetz zur Verfügung hatte. Aber ich werde es wieder so machen wie bisher, sitze also hier, habe meine Themen vorbereitet und würde mich freuen, wenn die auf Interesse stoßen. Wenn meine Auswahl, auch Sie, die da die Lauscher aufgespannt haben, interessieren würde. Und deswegen fangen wir einfach an. Das EM-Triebwerk, die US-Raumfahrtbehörde, oder besser ein Raumfahrtingenieur, Roger Schüber, die haben Anfang dieses Jahrtausends ein Triebwerk entwickelt und haben das EM-Drive genannt. Ein Triebwerk für Raumfahrzeuge. Und das Besondere sollte sein, dass dieses Triebwerk mit Mikrowellen funktionieren soll. Das heißt, es sammelt Mikrowellen, Strahlung aus der Umgebung und braucht dadurch keinen Treibstoff. Also von der Theorie her sollte das ja eigentlich gar nicht machbar sein, gar nicht möglich sein, denn ohne Energie kann ich keine Energie erzeugen. Es sei denn, irgendwann gibt es mal eine andere Physik. Und diese Erfindung, die hat ziemlich Furore gemacht, und man hat damals gemessen, dass man 91 Mikronewton an Schub bekommen hat bei einer Leistung, die man gesammelt hat über Mikrowellenstrahlung, von nur 27 Watt. So, das ist natürlich eine ziemlich gewagte Geschichte, und die Erwartung, dass man eigentlich keinen Schub messen dürfte, die hat einige Physiker auf dieser Welt dazu verleitet zu sagen, jetzt gucken wir uns das genauer an. Und zwar dieses Triebwerk selbst, mit dem man ja, selbst wenn es nur einen ganz geringen Schub liefern würde, der aber zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht und man müsste niemals irgendwie Treibstoff nachtanken, der macht natürlich gierig. Denn damit könnte man unendlich lange irgendein Raumfahrzeug beschleunigen und irgendwo hinschicken. Braucht es sich keine Gedanken darüber zu machen, eine Tankstelle zu finden, wie auch immer die aussehen sollte. Und der Aufbau, der war eigentlich trivial. Ein Resonator, ein kegelförmiges Teil, das von einem Magnetron gespeist wird. Da ist ein Mikrowellenerzeuger angeschlossen, und die Mikrowellen, die werden also in diesen Resonator geleitet. Gut, man muss da noch ein bisschen Elektronik haben, das muss transformiert werden, das Signal, Frequenzgenerator, um das Magnetron zu betreiben und so weiter. Aber offensichtlich hat es damals funktioniert, oder eben nicht offensichtlich. Dieses Triebwerk, was keinen Treibstoff verbraucht, ewig Schub liefert, das wäre natürlich irre. Die Idee dahinter ist eigentlich, dass Mikrowellen genauso wie Licht eine Energie in sich tragen. Wir kennen das ja alle. Aus Licht können wir mit Solarzellen Strom machen. Es gibt auch Lichtmühlen. Das sind so kleine Glaskolben. Da sind Windflügel drin, beziehungsweise 4 Flügel um 90 Grad versetzt. Die eine Seite ist schwarz, die andere ist silbern. und die sind im Teilvakuum und wenn die Sonne scheint, fängt das Ding an zu laufen und sogar zu rasen. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich habe mir es mal angesehen. Also es ist eine ganze Menge dahinter, was man wissen muss, damit man versteht, warum es sich dreht. Ja, das ist eigentlich der Beweis dafür, dass Strahlung, Licht ist ja Strahlung, so etwas kann. Aber es waren immer noch ganz, ganz viele Leute, die gesagt haben, oder wenn man sich das mal ansieht, in den Diskussionsforen, die bei dem NASA Spaceflight, auf der Homepage davon, nasaspaceflight.com, da waren über 26.000 Beiträge von Leuten, die darüber diskutiert und gefachsimpelt haben. Also ging es jetzt darum, was machen wir denn? Das Teil, dieser Antrieb, der wurde also nachgebaut und dann hat man versucht, auf unterschiedliche Art und Weisen nachzuweisen, ob er funktioniert oder ob er nicht funktioniert. Verschiedene Ergebnisse waren da. Man hat immer einen Schub gemessen, egal wie man es nachgebaut hat. Dann wurde das in einer Vakuumkammer eingebaut und mit einer Torsionswaage probiert zu sehen, ob sich dann auch etwas tut, wenn keine Luftströmungen mehr da sind. Und auch hier hat man wieder etwas messen können. Und ja, und dann hat man überlegt, da es ja nicht sein kann, wieso messen wir denn einen Schub, wieso messen wir eine Kraft? Und dann wurde weiter überlegt, was könnte denn sein? Natürlich musste man von außen Energie zuführen, um einen Mikrowellenerzeuger betreiben zu können, der dann quasi dieses Triebwerk bestrahlt, weil das ja in einem abgeschlossenen Kasten ist, in einer Kiste, in der Vakuum ist und da auch Mikrowellen von außen und andere Strahlung abgeschirmt waren. Also hat man gesagt, okay, jetzt müsste man im Grunde genommen in dieser neuen Situation vollkommen abgeschirmt, wenn da noch was gemessen wird, müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass es funktioniert. Dann hat man aber das Triebwerk, welches ja nach einer Seite, weil man eine Rotationskraft erzeugen wollte mit dieser Torsionswaage, um sie damit zu messen, hat man das Triebwerk um 90 Grad gedreht, sodass man keine Drehbewegung mehr messen könnte oder ausführen könnte. Und plötzlich waren die Leute alle mehr als platt, weil trotz, dass die Torsionswaage normal hätte nichts messen können, hat sie dennoch den gleichen Schub gemessen, egal in welche Richtung das Triebwerk ausgerichtet war. Und jetzt war guter Rat teuer. Jetzt hätte man im Grunde genommen die ganze Elektronik irgendwo einbauen müssen, hätte dann Magnetfelder, die durch fließenden Strom erzeugt werden, in irgendeiner Art kompensieren oder abschirmen müssen. Aber da war das Geld nicht dafür da und da hat man dann gesagt, okay, wir können es nicht sagen. Stimmt es mit diesem EM-Drive oder stimmt es nicht? Eine Forschergruppe in China allerdings hat dieses Jahr im Februar das Geld dafür bekommen und hat etwas aufgebaut, dass man den Strom nicht mehr von außen in diesen abgeschirmten Kasten führen muss und so über keine Magnetfelder, die durch diesen stromführenden Draht oder diese Kabel da erzeugt werden, irgendwelche Einflüsse auf das Messergebnis bekommt, sondern hat alles zusammengebaut in dem Messaufbau, in dem Messkasten, so dass auch die Magnetfelder möglichst keine entstehen. Und siehe da, kein Schub mehr da, hat nicht funktioniert. Das heißt also, das Triebwerk, was ohne Treibstoff, ohne Antrieb hätte die Sensation werden können, hat sich als Messfehler herausgestellt, wie so oft. Es ist zwar schade, aber auf der anderen Seite bin ich froh, dass unsere Physik weiter so funktioniert, wie wir uns seit Jahrhunderten diese Wissenschaft, dieses Wissen erarbeitet haben. Die Autoindustrie forscht weltweit an selbstfahrenden Autosystemen, an Autopilotsystemen. Und jetzt hat es den ersten tödlichen Unfall gegeben mit einem solchen selbstfahrenden System, und zwar mit einem Fahrzeug von Tesla. Und naja, was ist passiert? Tesla forscht wie viele andere auch an solchen Technologien, weil die Fahrzeuge ja irgendwann tatsächlich selbstständig fahren sollen. Und da ist Folgendes gewesen: Das Fahrzeug, das selbstfahrende, also automatisch pilotierte Auto, ist in einen Anhänger eines LKW gefahren, weil es diesen Anhänger nicht erkannt hat. Der kam von rechts oder links, weiß ich nicht, auf jeden Fall von der Seite, und hat ihn aus dem Grund nicht gesehen, weil die Technik und auch die Software das nicht auswerten konnte, dieses Bildmuster, was sie da bekommen hat. Und der Fahrer, der zwingend immer da drin sitzen muss, der hat die Hände wohl nicht am Lenkrad gehabt und nicht auf der Bremse, sondern hat sich sehr sicher gefühlt und hat gesagt, Auto, mach du mal. Leider ist er dabei zu Tode gekommen. Wir sehen, ein solches Auto, eine solche Technologie, die ist nicht fehlerfrei, kann sie ja auch nicht. Es ist schon erstaunlich, dass so wenige Unfälle damit passieren bisher. Ganz kurz noch am Rande, Intel und BMW haben ein Projekt gestartet und BMW will bis 2021 die selbstfahrenden Automobile, die tatsächlich vollkommen allein fahren können und dann vielleicht sogar dürfen, so weit haben, dass sie die verkaufen können an jeden Mann und jede Frau, vielleicht sogar an jedes Kind. Wenn man es nicht mehr selbst fahren muss, ist es ja egal, wer mitgenommen wird mit einem solchen Auto. Ja, und die Industrie ist natürlich ganz wild da hinterher, denn es gibt ja nur neue Dienste. Wenn man ein Auto hat, was von allein fährt, Uber zum Beispiel, dieser Mitfahrvermittler, der umstritten ist, in einigen Ländern sogar ja verboten oder eingeschränkt ist, die wollen gern so etwas haben, damit sie keinen Menschen mehr Geld dafür zahlen müssen, dass sie andere Menschen von einem Ort zum anderen transportieren. Und alle großen Unternehmen auf dieser Welt, allen voran Volvo, die sehr früh dabei waren, und dann die Spätankommer wie BMW, wie Mercedes und auch VW und auch die ganzen japanischen und amerikanischen Hersteller wollen auf diesen Zug aufspringen. Es wird wohl noch ein weiter Weg werden, aber wenn wir uns überlegen, wie wahnsinnig schnell diese Entwicklung vorangegangen ist, kann ich mir vorstellen, dass das Jahr 2021 durchaus real eingehalten werden kann für diese selbstfahrenden Fahrzeuge. Ein Pferdefuß an unserer real existierenden EU ist zum Beispiel das Recht. Es gibt Rechte, die im Grunde genommen nicht durch Ländergrenzen eingeschränkt werden sollten, vor allen Dingen nicht in der EU. Aber jetzt hat ein belgischer Datenschützer einen Prozess verloren, und zwar wurde da geklagt gegen Facebook, weil Facebook auch die Daten von Nichtmitgliedern sammelt. Das heißt, jeder, der irgendwo auf einen Like-Button klickt, jeder, der irgendwo bei Facebook etwas nachsieht, jeder, der von irgendjemandem, der in Facebook aktiv ist, erklärt, vorgestellt, verlinkt, wie auch immer wird, jeder wird von Facebook gespeichert. Diese Daten werden ausgewertet und werden dann vermarktet, so wie alles andere. Es gibt Tracking-Cookies von Facebook, die sammeln die Vorlieben aller derer, die in irgendeiner Art mit Facebook in Verbindung stehen, ob sie es wissen oder nicht. Und diese dämlichen Cookies, bei mir kommen sie ja gar nicht auf den Rechner, weil ich sie generell verbiete, ja, die werden eben genutzt, um wie alle diejenigen, die sich darüber keine Gedanken machen und Cookies zulassen, zu tracken, aufzuzeichnen, zu speichern, auszuwerten, weiterzugeben. Und dann bekommt man von irgendwo über irgendwelche nicht nachvollziehbaren Wege plötzlich Werbung, Angebote, alles Mögliche, weil man getrackt wurde, obwohl man noch nicht mal Mitglied bei Facebook ist. Gut, wer Mitglied ist, der muss es sich vielleicht gefallen lassen. Das Brüsseler Berufungsgericht hat in diesem Streit zwischen den Datenschützern aus Belgien und Facebook gesagt, okay, das Problem ist, wir sind nicht zuständig für Facebook, weil Facebook seinen europäischen Sitz in Irland hat. müsste da nicht irgendwann mal was passieren, dass es vollkommen wurscht ist, wo ein Unternehmen seinen Sitz hat, wenn es Daten sammelt, irgendwo in Europa, egal in Belgien, in Holland, in Frankreich, bei uns oder wo auch immer, dass dann das Recht der EU gilt, aber das ist denen vielleicht auch nicht recht oder sowas. Die Universität von Cincinnati tritt zwar nicht häufig in den Vordergrund, aber jetzt hat ein Absolvent dieser Universität ein Programm entwickelt, welches eine künstliche Intelligenz darstellt. Und man hat diese KI verwendet, um ein Kampfjet in einer Simulation natürlich nur zu steuern. Und zwar ging es darum, dass man einen richtigen, erfahrenen Piloten der US Air Force, einen Kampfpiloten, gegen diese KI fliegen lassen hat. Und die mussten dann versuchen, sich gegenseitig abzuschießen. Und nur ein einziges Mal ist es diesem erfahrenen Kampfpiloten gelungen, die KI abzuschießen. Sonst wurde immer er abgeschossen. Diese KI soll wohl sehr aggressiv arbeiten, ist in der Reaktionszeit natürlich einige hundertmal schneller als der menschliche Pilot. Und ja, jetzt überlegt man, wie man dann in Zukunft vorgehen soll. Weil diese ganze KI, dieses ganze Programm, alles, was das gemacht hat, die Signale, die sie dem Simulator geschickt hat, um das simulierte Flugzeug zu steuern, ja, die kamen vom Raspberry Pi. Der Pi 3 Modell B, der hat im Grunde genommen von der Rechenleistung vollkommen ausgereicht, um einen menschlichen Kampfpiloten zu besiegen. Und all das, die ganze dahinterstehende Logik, die Taktik, all diese Sachen, die sind im Grunde genommen da angelangt, wo in vielen anderen Bereichen auch der Mensch schon unterlegen ist. Man denke nur an Schachspielen, das war ja Jahrzehnte gar nicht denkbar, oder das Spiel Go. Und jetzt ist es sogar in solchen perfiden Sachen wie Kampfflugzeugen so, dass ein kleiner Hosentaschencomputer einen erfahrenen Kampfpiloten schlagen kann. Diese Technologie stürzt sich natürlich jetzt das Militär drauf. Die wollen also jetzt so eine Art wie selbstfahrende Autos, auch selbstfliegende Flugzeuge haben und dann eventuell den Piloten erstmal zu unterstützen und später vielleicht ja unbemannte Flugzeuge irgendwo in die Luft zu schicken, die dann andere abknallen sollen. Eine wunderschöne Welt. Ich möchte zwar nicht auf den Raspberry verzichten, aber auf so eine Technologie könnte ich gern verzichten. Ja, es gibt mit Sicherheit viele Zuhörerinnen und Zuhörer in dem Kreis der Computer Club 2 Hörer, die genervt sind von diesen laufenden Angriffen von Microsoft, um Windows 10 auf ihren Rechner zu nageln. Und ja, da kann man oder konnte man nicht viel dagegen machen. Auch hier fehlt eigentlich das Recht. Das ist unerlaubte Computerbenutzung, unerlaubte Maschinenbenutzung. Das kann man eigentlich verklagen, da kann man, aber interessiert sich ja keiner unserer Politiker dafür, dass wir ausgenommen werden wie ja ein Schlachtvieh. Jetzt hat eine US-amerikanische Microsoft-Kundin Microsoft verklagt. Und zwar stand es in der Seattle Times. Und zwar geht es darum, sie hat ein Reisebüro und hat eigentlich von Computer so viel wie keine Ahnung. Sie benutzt ihr Programm und vertickt dann ihre Reisen und macht die ganze Organisation und Verwaltung damit. Und Windows 10 wurde von Microsoft im Sommer 2015 einfach auf ihren Rechner installiert, ohne dass sie überhaupt irgendwie einem Upgrade zugestimmt hätte. Die Installation scheiterte aber. Ich meine, das kennen wir ja nun, es ist alles nicht perfekt und manchmal geht es eben in die Hose. Und das führte aber dazu, dass sie ihren Rechner mehrere Tage nicht benutzen konnte, Denn sie muss jetzt erstmal einen Fachmann haben und der Fachmann, der hat sich das angeguckt, der konnte die Installation, irgend so eine abgebrochene, kaputte, nicht retten und musste den Rechner komplett neu aufbauen. Ja, und jetzt hat sie da Microsoft verklagt auf einen Schadensersatz von 10.000 US-Dollar oder mehr, ich weiß es nicht mehr. Und kurz bevor diese Hauptverhandlung nun zustande kam, hat Microsoft eingelenkt und hat ohne irgendein Schuldeingeständnis abzugeben, diese 10.000 Dollar an diese Kundin gezahlt. Sie hatten wohl Angst davor, wenn da einmal ein Urteil gesprochen worden ist, dass dann irgendeine große Welle auf sie zukommt, dass noch Tausende oder Hunderttausende oder Millionen andere dann klagen, weil hier irgendetwas gemacht worden ist, ohne Einverständnis, ohne Zugeständnis, wo hier Computer benutzt worden sind und Datentransfer verwendet wurde, der jeder Zustimmung entbehrt, wo nichts, aber auch gar nichts von dem Nutzer gewollt wurde. Ach nein, stimmt ja nicht. Es gab ja einige, die wollten ja sogar Windows 10 haben. Nur, man muss sehen, so ist es. Nur in Deutschland fehlt so etwas komplett und vollkommen. Der Timo Giesebel, das ist ein Doktorand vom 4. Physikalischen Institut in der Uni Stuttgart, der hat etwas gemacht, was wohl eine Sensation sein könnte. Und zwar hat er mittels 3D-Druck, nicht mit einem normalen 3D-Drucker, ist ein bisschen komplizierter, einen 2-Photonen-Punkt auf einem mit einem Fotolack bestrichenen Objekt, also Glasscheibe, Lichtwellenleiter, was auch immer, so fokussiert, dass der Lack darauf aushärtet. Das wird gemacht, indem man mit einer Pulsdauer von weniger als 100 Femtosekunden mit Hilfe eines Mikroskops und dem besprochenen Fotolack einen Laserstrahl mit einer Wellenlänge von 785 Nanometer auf dem Brennpunkt gleichzeitig absorbiert. Dadurch wird es belichtet, der Fotolack härtet aus und damit haben wir etwas Substanzielles geschaffen, was in dem Fall zu einer Linse zusammengebaut werden kann. Diese Linse, die man so herstellen, so bauen kann, die ist so klein, dass man damit Sensoren herstellen kann. Man kann also zum Beispiel eine Linse auch direkt auf einen CMOS-Chip damit aufbauen, dass man die Sensoren dann in kleinste Öffnung irgendwo hineinführen kann. Egal in welcher Maschine, egal in welchem Bereich oder sogar im Körper. Und damit ist es dann möglich, dass man mit einer hohen Auflösung, mit sehr kleinen optischen Linsen Kameras bauen kann, die zum Beispiel an einem selbstfahrenden Auto, die also nicht nur eine Kamera haben, sondern vielleicht 10 oder 100 oder noch mehr, die in alle Richtungen gucken können. Man kann natürlich auch solche kleinen Kameras als Rundumkameras dann mit solchen speziell dafür gefertigten Linsen herstellen. Man hat mittlerweile auch die Belichtungssysteme mit da integriert, sodass man also das Licht, welches das Objekt beleuchtet, ganz gezielt in bestimmte Richtungen konzentrieren kann. Und das ist dann so klein, dass es mit der Kameralinse auf einem CMOS-Chip drauf sitzt. Diese Spitzenforschung-Initiative aus Baden-Württemberg, die wird ja auch speziell von dieser Stiftung gefördert, die macht neue Türen auf, dass wir also noch mehr überwachen können, überwachen im positiven Sinn. Maschinen, Geräte, Menschen erforschen Krankheiten, sonst etwas. Es ist eine neue Technologie, eine neue Art von 3D-Druck und wir sollten mal sehen, wo es hingeht, ob wir nicht irgendwann wirklich winzig kleine Kameras überall haben. Aber ein bisschen Angst davor habe ich. Procter & Gamble hat etwas angekündigt. Das ist übrigens ein riesiger Konsumgüterhersteller in den USA, dass man künftig mehr Produkte mit Sensoren versehen will. Und dazu hat dann Kathy Fisch, das ist die Forschungschefin der unterstehen Marken wie Ariel, Braun, Gillette, Pampers und so weiter. Die hat dazu gesagt, wir stehen erst ganz am Anfang einer Entwicklung, aber ich bin mir sicher, dass die Zukunft und die Digitalisierung in Zukunft Möglichkeit schaffen wird, die wir heute noch nicht ahnen. Wenn wir uns das ansehen, zum Beispiel Oral-B, das sind Zahnbürsten, da werden Putzzeiten gemessen, da werden Pflegeempfehlungen live auf das Mobiltelefon gegeben. Da wird gemessen, wie stark der Andruck ist, wie lange man putzt und so weiter. All diese Sachen sind heute schon Realität. Aber es gibt auch noch andere Sachen, die uns heute vielleicht ein bisschen merkwürdig vorkommen. Zum Beispiel, dass man Windeln für Babys herstellen will, die sich automatisch über irgendwelche Netze, WLAN, Bluetooth oder sonst was melden, wenn die Windel voll ist. Das heißt also, künftig könnte es durchaus sein, dass wir eine Nachricht auf dem Mobiltelefon lesen, wo dann steht, Windel wechseln, Füllungsgrad so und so, Konsistenz so und so. Ich will das nur mal sagen, weil diese Sensoren, egal ob es Kameras sind, egal ob es das normale Internet der Dinge ist, alles das ist ja hier eine Geschichte, die immer zusammenfließt. Diese Sensoren werden in Zukunft überall sein, weil sie nur noch Centbeträge kosten. Und wenn man sich das überlegt, es ist doch eigentlich schön, wenn in dem immer dabei seienden Mobiltelefon plötzlich die Meldung erscheint, Windel wechseln oder ähnliches. Kann man sich doch vorstellen, dass man dann das Baby nicht so lange mit der nassen Windel da liegen lassen will. Die Welt ist schon ein bisschen irre geworden, glaube ich. Und auf der anderen Seite, wenn es machbar ist, wenn es wirtschaftlich ist, wenn es angenommen wird von uns, warum nicht? Nur, ob das dann auch über das Betriebssystem irgendwie an Google oder andere Datensammler geht und die dann wissen, wie oft wir die Windel wechseln und dass dann auch gleich automatisch das Angebot kommt, kaufst du jetzt, kannst du 5 Euro sparen, wenn du einen Monatsbedarf bestellst oder so. Ich glaube, das ist ja das, was dahinter steht. Ja? So gut, wie sich das auf der einen Seite anhört, wenn man es mag, so schlimm ist es auf der anderen Seite, weil wir dann wieder dominiert werden, wieder überwacht werden, wieder belatschert werden, wieder Angebote bekommen, wieder nicht klar und sauber entscheiden können. Denn es ist ja einfach zu sagen, ich bekomme eine Nachricht per E-Mail und da steht dann, du hast ja nur noch 7 Windeln, wir können dir aber bis morgen Mittag einen Pack liefern und du hast dann sogar noch einen Sonderpreis und schmeißt das Porto oder sonst was. Eine irre Welt, die da auf uns zukommt. Ich hoffe, wir können die alle handeln. So, das war für heute ein Blick in die irre Welt. Einige Sachen, die lustig sind, einige, die bedrohlich sind, einige, die fast unglaublich sind. Aber das ist eben so. Wir müssen uns damit befassen, wir müssen in der Lage sein, damit umgehen zu können und deswegen sprechen wir darüber. Und deswegen höre ich jetzt auf zu sprechen. Jetzt geht die Arbeit wieder los. Jetzt will ich sehen, dass ich alles auf die Reihe bekomme. Die Informationen kommen bis spätestens nächste Woche, die ich am Anfang dieses Cast angekündigt habe. Die Bittis sind, so viel ich weiß, noch zu haben. Man sollte vielleicht einen mit in Urlaub nehmen als Maskottchen. Es könnte ja sein, man braucht ein Schmusetier, weil das Wetter nicht mitspielt oder irgendwas anderes. Oder zum Ruhigstellen der Kleinen, die man dann schon mal an diese Sachen gewöhnen kann und kann sagen, hier, bitte, guckst du. Und im Fernsehen, da ist der immer dabei, der hat Ahnung, das ist die kluge Eule oder was auch immer sie machen, egal. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal in unseren Shop hineinschauen und sehen, was Sie eventuell noch gebrauchen können. Mir hat die Mütze in der Zeit, wo die Sonne geschienen hat, ich war ja nicht in Deutschland, ich habe ja die Unwetter nicht mitmachen müssen, aber ich hatte eine Mütze, die hat verhindert, dass die Sonne mir oben den blanken Fleck auf der Birne verbrannt hat. Und der Schirm, der hat das gemacht, was er machen sollte, mich abgeschirmt. Aber vor Sonne, nicht vor Regen. Wie gesagt, ich war nicht in Deutschland. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Ich bin wieder zurück. Das Wetter wird natürlich jetzt besser. Und ich hoffe, dass Sie nächste Woche wieder reinhören. Und dann kann ich Ihnen vielleicht schon sagen, wie der Stand der Dinge mit dem Studio ist. Aber wir haben einen Plan, der sollte aufgehen. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn ein Plan gelingt. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.